Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Ausgabe des lesewütigen Kaffeekränzchens geht es um die moderne Arbeitswelt. Gerade eben haben Moni, Birgit und Isa, die hier bei mir im Studio sind, drei Romane zu dem Thema vorgestellt. Den Roman Geißeln der französischen Autorin Nina Barraoui, die Geschichte einer 53-jährigen Frau, die nie aufgemuckt hat, weder in ihrem privaten noch beruflichen Leben, bis sie von ihrem Chef zur Überwachung ihrer Mitarbeiterin gezwungen wird. Der zweite Roman heißt Unternehmer und ist von Matthias Navrat. Er handelt von einer jungen Unternehmerfamilie, die mit der chemischen Bearbeitung von Elektroschrott raus aus dem Prekariat will und dabei das kapitalistische Arbeitsethos bis zur Selbstaufgabe verinnerlicht. Und schließlich hat Isa den Roman Die Hauptsache der amerikanischen Autorin Hillary Leichter vorgestellt. Die Geschichte einer New Yorker Zeitarbeiterin, die von einem absurden Aushilfsjob in den noch groteskeren stolpert und sich scheinbar nach nichts anderem als einer Festanstellung sehnt. Drei Romane zur modernen Arbeitswelt, die unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein können, die aber jeder auf seine Art sehr viel und mit kritischem Blick davon erzählen, was Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen bedeutet. Meine erste Frage an euch, welche literarische Form, welche literarischen Mittel haben denn eure Autorinnen und Autoren gewählt, um die Abgründe der modernen Arbeitswelt zum Ausdruck zu bringen? Isa, Hillary Leichters Roman kann man ja fast als grotesk bezeichnen.
Ja, kann man auf jeden Fall. Also es kam ja in der Besprechung wahrscheinlich schon ein bisschen raus, es ist eine Aneinanderreihung, eine atemlose Aneinanderreihung von absurden Situationen, von surrealen Bildern, von traumhaften Situationen, teilweise fast, ja, also ja, es ist total absurd, total skurril und es übertreibt total und also diese Atemlosigkeit ist für mich eine der Dinge, die einfach da auch passt, in dieses immer wieder von einem ins andere geschmissen zu werden, ohne nachdenken zu können, ohne Freizeit zu haben. Und diese, ja, also am Anfang denkst du, was macht die da? Ja, sie vertritt irgendwie eine Seepocke, eine aussterbende Krebsart, die an irgendwelchen Felsen hängt, oder der Papagei auf dem Schiff, der wird auch vertreten von jemand, weil der davon geflogen ist und so weiter. Und aber es zeigt sich dann doch, dass da ganz viel drinsteckt in diesen Bildern. Ja? Also gerade dieses, also eine große Passage ist dieses Piratenschiff. Und wenn man da genauer hinguckt, dann ist es im Grunde ein modernes Start-up-Unternehmen mit flachen Hierarchien, einem tollen Teamgeist. Man weiß überhaupt nicht, was der Inhalt dieses Unternehmens ist. Es wird geheuert und gefeuert, passt ja gut zum Schiff. Es wird Adventure-Kapital angehäuft, es wird auch mal eine freundliche Gefangennahme gemacht, bezahlt wird mit Schmuck und Edelsteinen, weil die Aktien müssen erst steigen, dann ist da auch mehr drin. Total skurril, aber wie gesagt, wenn man genauer hinguckt, ist im Grunde die Realität, die wir haben, wird total überzogen und das ganze Grauen, was da drin steckt und die ganze Belastung auch, ja, wird deutlich, auch gerade auf die Ich-Erzählerin, die einfach irgendwo landen will und eigentlich nur von einem Job zum anderen hopft und sich abdienert im Grunde.
Also das heißt, die Hillary Leichter, die arbeitet vor allem mit dem Mittel der Übertreibung, der Groteske, der Überzeichnung, um das, was ihre Kritik an der Arbeitswelt ist, zu transportieren, darzustellen.
Ja, und es hat teilweise richtig so dystopische Elemente auch, wirklich ja, so Fantasy-Momente auch, dass sie dann plötzlich irgendwo in der Erde drin landet und sich da durchwühlen muss und so. Also es ist sehr, sehr, sehr speziell, aber komisch auch, aber auch grausig.
Moni, die Nina Barraoui, die schlägt ja einen ganz anderen Erzählton an.
Ja, absolut. Also es ist quasi das krasse Gegenteil zu deinem Buch. die Hauptsache, was du gerade vorgestellt hast. Also bei meinem Roman ist es so, da, es ist ein Monolog, da reiht sich Hauptsatz an Hauptsatz, das treibt die Geschichte voran, das ist wie, wie Hammerschläge quasi, geht es da vorwärts. Die Sätze sind kurz und prägnant, da ist kein Schnörkel drin, das Vokabular ist auch relativ einfach und das Ganze erzeugt aber so eine Enge, die einem fast die Kehle zuschnürt, wenn man das liest, weil es ist eine Selbstoffenbarung, das zeigt eigentlich die ganze aufgestaute Wut der Protagonistin und letztendlich geht es ja auch darum, um die Lebenslüge, die sie selbst entlarvt und ihrem Versuch, dieser Unfähigkeit darüber zu sprechen, entgegenzuwirken. Diese Unfähigkeit, die wird auch selbst wieder konterkariert von den Selbstbeschwörungen, die sie teilweise macht. Also es gibt eine ganz großartige Szene, dann übernimmt sie den Duktus von ihrem Chef. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert jetzt an die Besprechung, der so abgehackt sie eintrichtert auf irgendein Verhalten. Sie nimmt es auf, diese endlosen Tiraden, mit der sie da zumüllt, und gibt sie sich selbst quasi wie aus ihrem eigenen Mund als Rechtfertigung zurück. Also sie sagt, Silvi, du darfst nicht dies, Silvi, du... Sie redet sich das also richtig ein und peitscht sich da die Notwendigkeit ein, ihre Kollegin zu verraten sozusagen. Der Aufbau von dem ganzen Buch ist nicht linear, also es windet sich genauso wie diese Gedankenspiralen bei ihr. Das verdeutlicht das auch ganz schön, das ist wie ein Labyrinth, wo das hin und her schwirrt. Es gibt Vor- und Rückblenden, Auslassungen und Andeutungen, jede Menge. Und es blitzt immer irgendwas auf, was so diese vermeintlichen Gewissheiten über das, was man gerade gelesen hat, einfach wieder über den Haufen wirft und ins Gegenteil verkehrt auch. Also gerade auch der Anfang, wo sie dann sagt, ich habe nie Gewalt erfahren, das ist natürlich einfach Quatsch. Also man muss es dann nochmal zweimal lesen, um zu glauben, hat sie das jetzt wirklich so gesagt oder nicht? Was kommt denn da? Es kommt Gewalt. Und ja, das ist ganz gut in der Sprache und in dem ganzen Aufbau von dem Roman auch aufgenommen und wiedergegeben und gibt und macht auch die Spannung aus.
Birgit, und der Matthias Navrat, der erzählt seine Geschichte aus der Perspektive einer 13-Jährigen.
Ja, genau. Aber ich würde vielleicht auch sagen, dass es auch etwas von einer Groteske tatsächlich hat. Es ist eine märchenhafte Dystopie, sehr, sehr verdichtet. Er benutzt viele Wortkreationen, eben diese Robuster, dann das Geld heißt jetzt Klimpergeld. Also es gibt alle möglichen anderen Worte für Dinge, die wir kennen. Diese Kinderperspektive bringt natürlich eine große Lakonie auch in die Geschichte. Und es ist ein Stück weit ein absurder Text, eine absurde Familie, ein absurdes Setting. Und all diese Faktoren benutzt er, glaube ich, um Distanz zu schaffen, um die Realität zu verrücken. Und wenn man sich aber darauf einlässt, dann fragt man sich dann eben schon, ob sich unsere innere Zurechnung unterscheidet oder ob wir nicht ganz genauso absurde Menschenopfer, Kinderarbeit und Armut als selbstverständlich internalisiert haben, wie diese Protagonisten in dem Roman. Ich denke, nicht umsonst weigern sich die Unternehmen, die Lieferketten von Gold, Kobalt, Tantal und Wolfram preiszugeben. Da geht es ja gerade drum. Es soll auch von uns weggehalten werden. Es findet irgendwo anders statt. Und ich finde, das funktioniert ganz gut, wie Navrat das macht, quasi in einem absurden Text uns vorzuführen.
Mhm. Drei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Mich würde eine Sache jetzt noch interessieren, von der jetzt zum Teil gerade auch schon die Rede war. Und zwar würde mich interessieren, was man denn in den Romanen darüber erfahren kann, welche Anforderungen man erfüllen muss, in den dargestellten Arbeitswelten zurechtzukommen. Oder krasser ausgedrückt, was braucht es an innerer Zurichtung, um da bestehen zu können? Wie stellen sich die Protagonistinnen eurer Romane auf diese Anforderung ein? ist ein Hilary Leichters Roman, hat man ja den Eindruck, dass die Protagonistin ihr ganzes Leben aufs Arbeiten ausgerichtet hat.
Ja, also da scheint kein Platz zu sein für Privatleben. Also sie kriegt montags und freitags Anrufe, wo sie zu arbeiten hat, montags oder freitags. Sie kann keine langfristigen Pläne machen. Sie kann sich auch nicht leisten, nach dem Sinn der Arbeit zu fragen. Es ist einfach überhaupt nicht wichtig. Und diese innere Zurichtung, was ich da spannend fand, dass sie versucht wirklich rauszukriegen, wen sie vertritt, auch als Persönlichkeit. Auf dem Schiff ist es eine Frau, die heißt Darla, die sie vertritt. Und sie befragt dann wirklich die Kollegen und Kolleginnen, wie die Darla so ist und versucht rauszukriegen, warum die den Kollegen und Kolleginnen auch wichtig war, auch als Kollegen. Ne? Also um wirklich, also ich habe den Eindruck, diese Person ist immer auf der Suche auch nach Freundschaft, nach Verbindung und möchte das, ja, hat dann auch die Hoffnung, wenn sie so ist wie Darla, dann hat sie eine Chance, bleiben zu können. Ne?
Also das heißt, sie gibt ihre eigene Persönlichkeit auf.
Sie gibt ihre eigene Persönlichkeit ganz stark auf, ne? Und weiß auch gar nicht mehr, wer sie ist. Sie weiß auch nicht, was sie kann. Sie hat überhaupt kein Selbstbewusstsein, obwohl es eigentlich eine große Herausforderung ist, ständig sich in neue Zusammenhänge zu begeben und neue Tätigkeiten zu machen. Ja? Eigentlich brauchst du da ganz viel Kompetenzen, ja? Aber die sieht sie nicht, die sieht auch sonst keiner. Ne? Also, und ja, und sie hat auch eine Wahnsinns-Einsamkeit da drin, ne? Und auch, ja, auch diese Vorstellung, sie vertraut an Menschen und wird da drin eigentlich auch immer wieder enttäuscht. Du kommst in ein System rein, du weißt nicht, wen du vertrauen kannst, ja, also, und sie fällt da immer wieder auf die Schnauze, ne? Also das wird da quasi auch, ja, enttäuscht und ja. Teilweise fliegt sie eben auch raus wegen solchen Sachen. Ne? Also,
ja. Birgit, bei der Vorbereitung für die Sendung bin ich auf ein Sprichwort gestoßen. Das heißt, ist das Geschäft auch noch so klein? Es bringt doch mehr als Arbeit ein. Und ich hatte den Eindruck, das ist vielleicht der Wunsch der Familie in Matthias Navrats Roman. Aber der Preis, den da alle bezahlen, ist doch hoch auch. In Bezug jetzt auf innere Zurichtung.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die einen Wunsch haben. Es ist eher aus der Not geboren, dieses Familienunternehmen tatsächlich. Ja, das ist ja eine sehr prekäre Sache, was die da betreiben. Und es ist tatsächlich auch dadurch, dass die, vor allem die Kinder, das komplett internalisiert haben. Es gibt keine unternehmensfreie Zeit. Als Unternehmer muss man Opfer bringen. Da kommt eben schon mal ein Körperteil abhanden. Und wenn sie es mal tatsächlich sowas wie eine Freizeit einfordern oder so, weil es sind nun mal halt auch Kinder, dann werden sie auch zur Ordnung gerufen vom Vater. Denn man kann auch nicht auf diese kleinen Hände und Arme verzichten, wenn man solche Rohstoffe aus gefährlichen Maschinen holen will. Das wird ganz deutlich, die Internalisierung, als Lipa dann tatsächlich mal in die Schule muss für eine Weile und damit überhaupt nichts anfangen kann. Ja, sie ist so, also ihr Denken ist so zweckrational, dass sie einfach gar nicht versteht, wenn Kinder im Pausenhof auf dem Trampolin, die sind alle super nett zu ihr, aber sie versteht das nicht, warum sie es zerspringen soll, was es bringen soll. Sie wird auch ziemlich auf die Spitze getrieben in dem Buch. Und einen anderen Aspekt, den ich auch noch ziemlich interessant fand, ist, also die Eltern, die beglückwünschen sich, also alle beglückwünschen sich, dass sie dieses tolle Unternehmen haben und wie super sie sind. Und auch, dass sie nicht mehr angestellt sein müssen. Und man muss dazu sagen, die Familie, der Hauptarbeitsort ist das sogenannte Paradies. Da sammeln irgendwelche Leute aus diesen ganzen Industrieruinen, aber auch aus Haushalten. Es gibt Berge von Kühlschränken, es gibt Berge von Computern, alles. Es gibt Berge von Maschinen, alles ist dort quasi angeordnet. Und die Eltern waren da mal angestellt. Und man weiß nicht, wie es dazu kam, dass sie jetzt selbstständig sind. Ja. Aber ich finde, es ist ein ganz, auch was ganz, ganz Typisches, ja, dass diese die Leute ausgesourcet werden, dass sie plötzlich selbstständig sein müssen, viel weniger abgesichert wird, ihnen das aber als Freiheit verkauft wird und auch als Freiheit ein Stück weit empfunden wird, zweckoptimistischerweise. Ja. Das trifft auf viele prekäre Selbstständigkeiten jetzt auch ganz genauso zu. Mhm.
Mhm. Gerade im Dienstleistungssektor, ja. In dem neuen Dienstleistungssektor, genau. Ja. Moni, wie würdest du die innere Zurichtung bei der Nina Barahoui beschreiben?
Ja, also da würde ich sagen, das ist einfach schon im Titel angelegt, Geißeln. Geißeln ist ganz klar das Wort, was alles trifft. Sie ist eine Geißel der inneren Zurichtung und muss nicht nur als Angestellte für die Entlassung den Kopf hinhalten, sondern eben auch als Frau in der patriarchalen Gesellschaft, bereits als Kind, als junge Frau, wird sie immer wieder darauf zugerichtet, nichts hören, nichts sagen und schweigen, nicht aufmucken, sich beugen und möglichst irgendwelche kleinen Privilegien zu erhalten. Und beides zusammen, das ist so die absolute Selbstverleugnung und Selbstdisziplinierung auch und die Anpassung an die gegebenen Verhältnisse. Und in dem Ganzen hat sie sich selbst demontiert, mit dem Wunsch, den Erwartungen zu entsprechen und gibt dabei auch ihre Gefühle auf. Also das geht bis zu diesem Moment, wo der Chef eben von ihr verlangt, sie soll die anderen denunzieren. Und da ist so die letzte Hürde eingerissen und das bringt sie dann letztlich zum Handeln und zum Aufbegehren gegen diese Zurichtung.
Mhm. Da kommen wir eigentlich schon zu meiner nächsten Frage und zwar trotz aller impliziten oder auch expliziten Machtstrukturen, die es in der modernen Arbeitswelt gibt, Entschuldigung, ist es trotzdem so, dass Menschen ja auch entscheiden können, was sie jetzt tun wollen und was sie nicht tun wollen. Deshalb meine Frage, welchen moralischen Herausforderungen begegnen denn die Protagonistinnen eurer Romane und oder beziehungsweise was kostet es auch dann, moralisch zu handeln, sich selber treu zu sein? Magst du gerade weitermachen, Moni?
Ja, also in dem Fall von CW kostet es sie die Freiheit, die äußere Freiheit natürlich, ja. Und ja, ich hatte mich nochmal so ein bisschen drauf konzentriert, auf dieses Angestellten-Dasein. Als ich das Buch gelesen habe, ist mir Siegfried Krakauer, das Buch Die Angestellten, eingefallen. Das hatte ich in der Biografie von unserem Freund Jörg später gelesen, kleine Werbeeinheit. Und zuerst dachte ich, das ist eins zu eins, sind das die Erkenntnisse von Krakauer, die da eigentlich wiedergespiegelt werden in dieser Anpassung an die Arbeitswelt. Aber es ist jetzt doch nicht ganz, hat sich doch nicht ganz so rausgestellt, weil die Studie von Krakauer ist fast 100 Jahre alt und da hat sich doch schon einiges geändert. Aber vieles trifft dann doch zu. Also es geht zum Beispiel darum, um diese leitende Position, wo die Angestellten eine Hierarchiestufe höher stehen als die Arbeiterinnen. Die sind aufstiegsorientiert, die normieren sich selbst, die erkaufen sich das Ganze eben mit Loyalität und Identifikation. Und sobald sie, wie in meinem Fall jetzt hier, als Stellvertreterin der Unternehmer auftreten, entsolidarisieren sie sich auch komplett. Und bei Krakauer gibt es so einen Begriff geistig und ideologisch obdachlos. Das fand ich total passend. Sie ist einsam, wie es schon in dem Stand eigentlich eingeschrieben ist, und handelt völlig individuell. Also für sie ist eine persönliche moralische Mauer eingebrochen, aber und damit beendet sie quasi ihr Arbeitsleben. Das geht einfach nicht weiter, es passt nicht zusammen. Es gibt kein Kollektiv da drin, es ist einfach nur alleine. Es ist zwanghaft.
Aber was mich noch interessieren würde, was war denn der Punkt, der die Protagonistin dann dazu bewogen hat, dann zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt steige ich aus dieser Sache.
Es gab keinen wirklichen Peak da drin, sondern es ist eine Anhäufung. Und das zeigt sich auch wieder an dieser Spirale in dem Buch, dass es immer wieder baut sich das auf, es baut sich auf. Es gibt aber jetzt nicht den Peak, der sagt, ab dem Moment ist Schluss damit, sondern es ist passiert zufällig. Sie fährt abends aus dem Haus, nimmt ein Messer mit und denkt, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich erzähle nicht weiter. Aber es baut sich auf.
Es baut sich auf und irgendwann kommt es.
Sie hält es einfach nicht mehr aus.
Zum Umschlag. Ja. Hm. Wie ist es bei euch, Isa?
Ja, bei Hilary Leichter, die Protagonistin und Ich-Erzählerin, die kommt immer wieder in Situationen, wo sie merkt, das geht jetzt über ihre moralische Grenze. Und eigentlich ist sie, also das ist dann nicht so, dass die aus dem Reflex handelt, sondern eigentlich hat sie ein paar Situationen, wo sie versucht, sehr überlegt zu handeln und daraus was zu machen. Ich möchte jetzt da gar nicht so die Details nennen, weil das nimmt auch was vom Buch, aber es sind einfach sehr, sehr, ja, wo es wirklich um Leben und Tod geht, Situationen, wo sie dann quasi auch die entscheidende Rolle spielt oder auch jetzt im Vergleich zu dem Buch, was Moni vorgestellt hat, die Geiseln, gibt es ja auch die Situation, wo sie eben eine Kollegin da über Bord quasi loswerden soll auf dem Schiff, wo sie sich eine Alternative sucht, um dem zu entgehen. Ne? Aber sie steht damit auch immer total alleine da und wird auch immer alleine gelassen, auch wenn sie den Eindruck hat, sie hat eigentlich Kolleginnen oder Kollegen, denen sie vertrauen kann. Und das zeigt sich im Endeffekt, dass es nicht so ist. Im Endeffekt steht sie immer alleine da und wird auch mit den Konsequenzen eigentlich alleine gelassen. Ne?
Also das moralische Handeln hat einen Preis.
Es hat einen Preis, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also entweder sie macht, was sie gesagt kriegt, oder es ist klar, dass sie eigentlich gehen muss. Ne? Also.
Bei Matthias Navrats Roman?
Natürlich ist es auch dort so, dass man sich Moral leisten können muss. Das Blöde ist ja aber leider, dass fast jeder denkt, dass er sich Moral eben gerade nicht leisten kann, dummerweise. Auch wenn sie noch nicht so in bitterer Not sind wie diese Familie. Die Kinder können ja nicht moralisch entscheiden. Das müssen, wenn, dann die Eltern tun. Und die tun das höchst selten, finde ich. Also da müsste eigentlich schon, bevor der erste Arm verlustig geht, eine Entscheidung getroffen worden sein. Und es gibt sowas, also es gibt ja dieses Weltraumkraftwerk im Elsass, was offensichtlich Fessenheim ist, die Ruine von Fessenheim. Und am Anfang heißt es immer, da gehen wir nicht hin. Das ist so die Grenze. Ja. Aber dann wird die Not eben immer größer und dann wird eben auch diese moralische Entscheidung sozusagen über Haufen geworfen für einen sehr, sehr, sehr hohen Preis.
Den du auch nicht verrätst jetzt, oder?
Nein, das ist...
Ja, unsere Sendezeit, die wird jetzt schon wieder ganz knapp. Ich würde aber trotzdem gern noch eine Frage euch stellen wollen und bitte um kurze Antworten. Und zwar, habt ihr denn nach der Lektüre eurer Romane den Eindruck, dass das Konzept von Solidarität im Arbeitsleben in irgendeiner Art und Weise noch eine Rolle spielt? Also so nach dem, was ihr bisher geschildert habt, hatte ich den Eindruck, nee, überhaupt gar nicht.
Kann ich bestätigen. Also bei mir ist es Vereinzelung pur quasi, wie ich es schon ausgeführt habe. Ich gebe es gleich weiter, die Frage.
Ja, wie gesagt, wenn die Protagonistin mal sowas wie Nähe und Freundschaft im Arbeitsleben erfährt oder Unterstützung, fällt sie eigentlich immer damit auf die Schnauze und es entlarvt sich als Täuschung.
Also persönliche Beziehungen in Arbeitsverhältnissen unterliegen eigentlich auch nur der Zweckrationalität des Jobs und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann bricht das weg.
Ja, oder wenn die Bedingungen sich ändern, dann ist plötzlich auch keine Unterstützung da, wo vorher eine Nähe da war. Also.
Bei Navrat ist Solidarität auch ziemlich Fehlanzeige. Die Kinder kriegen ab und zu was zugesteckt. Und anfangs darf die Familie auch anschreiben im Laden. Aber als dann alles enger wird für alle, da hört selbst das dann auf.
Okay, das sind traurige Aussichten. Eigentlich wollte ich gar nicht so enden, aber ich muss jetzt fast so enden. Nämlich, wir haben jetzt noch 5 Minuten und wir möchten gerne noch ein bisschen Musik hören. Könntet ihr für die Zuhörer noch mal fürs Mitschreiben noch kurz Titel, Verfasser, Verlag und so weiter eure Bücher durchgeben?
Soll ich damit anfangen?
Ja.
Also mein Buch heißt Geiseln von Nina Bouraoui aus dem Verlag Elster und Salis, Zürich, 2021 erschienen. Die Übersetzung aus dem Französischen ist von Nathalie Rouenet. Das Buch hat 160 Seiten und kostet gebunden 19 Euro.
Ich habe vorgestellt Unternehmen von Matthias Navrat. Es ist 2014 bei Rowohlt erschienen und hat 140 Seiten.
Und das dritte Buch, was vorgestellt wurde, war Die Hauptsache von Hilary Leichter. Ist aus dem Amerikanischen übersetzt von Gregor Runge und auf Deutsch erschienen 2021 beim Arche Literaturverlag Zürich-Hamburg. Es hat 224 Seiten und kostet 20 Euro die gebundene Ausgabe.
Dankeschön. Mir fällt jetzt vielleicht doch noch ein positiverer Schluss unserer Sendung ein. Ich meine, wenn jetzt schon diese Bücher so dargestellt haben, dass es so wenig Solidarität gibt, eigentlich ist das ja eher ein Hinweis auch darauf, wie wichtig Solidarität und solidarisches Umgehen in der Arbeitswelt ist. Und ja, damit möchte ich jetzt aber endgültig schließen. Eine Wiederholung dieser Sendung, die gibt es morgen Freitag um 11 Uhr. Und die nächste Sendung des lesewütigen Kaffeekränzchens läuft am 9. Februar. Thema wird sein: Auf zur Über die See. Freut euch also auf ein literarisches Meeresrauschen. Und wir verabschieden uns jetzt mit einem letzten Stück des Neo-Folk-Duos Murder aus dem Album Gospel of Man, das uns durch diese Sendung begleitet hat. Viel Spaß mit Providence, noch einen schönen Tag und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.